Manche Leute sind richtig wichtig. Vor vielen Jahren hat mein Bruder mir erzählt, dass er gehört hatte von einem reichen Industriellen, der dem Präsidenten $1 Million für seinen Wahlkampf gespendet hatte. Und mein Bruder hat gesagt, für so viel Geld kriegst du 10 Minuten persönlich mit dem Präsidenten. Ich dachte, wow, $1 Million für 10 Minuten. Der Präsident muss wirklich wichtig sein. Ne? Die Sache ist, wir als Christen, wir haben es noch viel besser. Wir haben durch das Gebet 24 Stunden am Tag Zugang zu dem Schöpfer des Universums. Um ganz ehrlich zu sein, da kann ich auf den Präsidenten pfeifen, egal wie er heißt. Wir haben direkten Zugang zu dem Schöpfer des Universums, jederzeit. Aber natürlich steht immer wieder die Frage im Raum, wie macht man das richtig? Wie macht man das eigentlich, dass es auch ankommt? Wie macht man das, dass es gehört wird? Nun, Jesus hat uns bekanntlich ein Gebet gegeben. Wir nennen das das Vaterunser. Und manche Christen glauben, eigentlich nur mit diesem Gebet kann man richtig beten. Hey, wenn Jesus so gebetet hat, wie sollen wir uns einbilden, dass wir es besser können? Also, geht nicht unbedingt darum, dass wir es irgendwie besser können, aber es ist schon wertvoll, über dieses Gebet nachzudenken. Allerdings manche, also ich habe manchmal von Leuten, die aus anderen Gemeinden hier zu Besuch waren, gehört, dass die gesagt haben, warte, ihr habt das Vaterunser in eurem Gottesdienst nicht gebetet. Wo gibt es denn sowas? Die waren überrascht, dass das kein fester Bestandteil von unserer Liturgie ist. Nun, da wir als Freikirche gar keine feste Liturgie haben, dürfte das nicht unbedingt so sehr wundern. Und es ist gar nichts dagegen, wenn auch regelmäßig das Vaterunser gebetet wird. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn die Worte nur gesprochen werden und wenn das Herz nicht dahinter steht, kann man 100-mal dieses Gebet beten und das macht es nicht dadurch zu einem Gottesdienst. Das ist etwas, was auch sehr wichtig ist. Solche Gebete können für uns sehr, sehr wertvoll sein. Aber sie dürfen nie zu etwas verfallen, was wir einfach tun, weil wir das schon immer getan haben. Und ich beginne heute mit einer Reihe, wo wir verschiedene Teile von diesem Gebet, von dem Vater Unser, uns näher anschauen wollen. Wird da ein paar Unterbrechungen zwischendurch geben, aber im Wesentlichen über die nächsten Wochen geht es um das Vater Unser. Und wir werden sehen, dass in diesem Gebet steckt so viel drin. Auch Dinge, wo wir wirklich gut beraten wären, noch ein bisschen ernster darüber nachzudenken, ist das das, was ich jetzt wirklich beten will? Meine ich das wirklich ernst? Oh ja, es gibt sehr viel Interessantes dabei. Aber in dem Vater Unser hat Jesus gezeigt, was es heißt, zu beten. Und über die nächsten Wochen wollen wir das uns anschauen. Und dieses Gebet beginnt mit den Worten, nachdem wir das Gebet kennen. Vater Unser. Gleich zum Beginn dieses Gebets hat Jesus etwas Erstaunliches an den Tag gelegt. Gott ist Schöpfer. Gott ist der König der Könige. Ja, Gott ist Gott. Aber er möchte, dass wir ihn als Vater kennen. Nun, die Juden hatten Gott verschiedentlich als Vater benannt und bezeichnet. Jesus war nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Aber mit Jesus, der hat es auf ein anderes Niveau gebracht. Für ihn war es ganz persönlich. Und er hat auch uns eingeladen, Gott persönlich kennenzulernen. Und dieser Vater, dieser Papa, will, dass du seine Nähe und Fürsorge erlebst. Du bist nicht zufällig sein Kind geworden. Wir haben alle schon mal von einer ungewollten Schwangerschaft gehört. Aber hast du je von einer ungewollten Adoption gehört? Nein, glaube nicht. Für eine Adoption muss man sich viel anstrengen, sehr viel Mühe geben, um ein Kind zu bekommen. Das passiert nicht einfach nebenbei. Zufällig, oh, wo kommst du denn her? Nein, Gott hat uns gewollt. Gott will uns. Gott will, dass wir ihn als Vater kennen. Vor vielen Jahren habe ich an einer Weiterbildung teilgenommen und es war ein Mann namens Hans Georg dort und er hat uns erzählt, dass er und seine Frau und einige andere Paare aus ihrer Gemeinde haben sich zusammengetan und sie haben ein sehr großes Haus, muss wirklich ein großes Gebäude gewesen sein, haben sie gemeinsam gekauft und so ausgebaut, dass jede Familie eine große Wohnung hatte, weil sie die Absicht hatten, so viele Pflegekinder aufzunehmen wie möglich. Er konnte uns nicht mal sagen, wie viele Pflegekinder schon in seiner Familie gewesen sind über die Jahre, ganz von diesem ganzen Haus zu schweigen. Und jemand hat ihn gefragt, und habt ihr die Kinder auch adoptiert? Und hat gesagt, nein, von einem geistig behinderten Mädchen abgesehen, haben wir die Kinder nicht adoptiert, auch wenn viele davon regelrecht bei uns aufgewachsen sind. Weil wenn du sie adoptierst, ist das dein Kind und du musst für alles haften, was sie machen. Die haben die Kinder als Pflegekinder aufgenommen und ich meine, das, also Hans Georg und seine Familie haben da wirklich Wahnsinn geleistet damit. Aber überleg's dir, Gott will uns adoptieren, dass wir seine Kinder sind. Und er hat die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern eigentlich hat er das gleich von vornherein, am Anfang gesetzt. Er hat die Haftung übernommen am Kreuz für alles, was wir verkehrt machen und bietet uns ein neues Leben, ein Leben als Königskinder an. Nun, es sind natürlich viele Leute, die ihren irdischen Vater nicht als liebender Vater erlebt haben. Manche noch schlimmer haben Missbrauch erleben müssen. Dein himmlischer Vater will, dass du erkennst und erlebst, dass er dich wirklich lieb hat. Deswegen heißt es auch in Römer Kapitel 8, Vers 15, ich habe kein PowerPoint zurecht gemacht, weil ich davon ausgegangen war, dass wir Gottesdienst draußen feiern. Aber in Römer 8, 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. In der Bibel finden wir zahlreiche Namen, nach denen Gott benannt wird, nach denen er gekannt wird, nach denen er gerufen wird. Interessanterweise scheint sein Lieblingsname unter diesen Vater zu sein. Jesus hat diesen Titel über 200 Mal verwendet. Nun, manche haben Probleme damit, dass wir den allmächtigen Gott mit Papa anreden dürfen. Aber dass diese keine Respektlosigkeit bedeutet, wird hoffentlich noch deutlich werden. Aber erst will er, dass wir ihn als liebender und fürsorgender Vater kennenlernen. Der Vater lädt uns ein, ihn so nahe zu kommen, so intim mit ihm zu werden. Es ist schon ein bisschen ironisch, dass wir so häufig das Gefühl haben, dass er so weit weg wäre. Vater unser im Himmel. Wo ist eigentlich der Himmel? Wenn unser Vater im Himmel ist, müssen wir nicht dahin, um mit ihm reden zu können? Wie macht man das denn? Manche Leute sagen, dass es in der englischen Sprache ein bisschen einfacher ist, da weil es zwei verschiedene Begriffe gibt. Es gibt einmal den Begriff für den Himmel über uns, wo jetzt das Wasser runterfällt, also Sky auf Englisch. Und dann gibt es den anderen Begriff für den Himmel, wo Gott thront, wo Gott wohnt. Das ist dann Heaven. Allerdings muss ich feststellen, dass diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die helfen zu unterscheiden, von welchem man gerade spricht vielleicht, aber die helfen nicht unbedingt darin, dass wir das Empfinden bekommen, dass Gott uns noch näher wäre. Teilweise im Gegenteil, weil manche Leute sagen, okay, da ist der Sky und dann Heaven, das wird noch irgendwo ganz viel weiter weg sein. Aber ein Theologe, den ich sehr respektiere, hat es mal so beschrieben. Er hat gesagt, also der Himmel ist überhaupt nicht weit weg. Gott, Gottes Wirklichkeit ist, umgibt uns. Ist nur, dass es eine andere Dimension ist, die wir mit unseren gewöhnlichen Fakultäten nicht direkt wahrnehmen können. Und er sagt, es ist wie ein Vorhang, der zwischen uns und dieser Wirklichkeit hängt. Und wir können nicht durch diesen Vorhang schauen. Aber Gott zieht diesen Vorhang immer wieder mal weg und gibt gerade den Propheten einen Einblick in dem, was direkt neben uns die Wahrheit ist, was sich direkt neben uns im geistlichen Bereich abspielt, was wir aber mit Augen und Händen und Ohren nicht so wahrnehmen. Und zum Beispiel, wenn man in der Offenbarung liest, kann man das sich besonders gut vorstellen, wie Gott da den Vorhang beiseite gezogen hat und den Johannes hineingelassen hat, dass er dann so viel sehen konnte, was Worte eigentlich gar nicht beschreiben können. Aber wo er himmlische Dinge gesehen hat und wollte damit deutlich machen, Gott ist nicht irgendwo weit da draußen, sondern er ist hier. Er umgibt uns. Er sieht uns. Er weiß, was das ist, was uns bewegt. Er weiß, was das ist, was uns belastet. Wir müssen nicht irgendwelches Ferngespräch anmelden, um vielleicht Kontakt mit ihm zu bekommen, um ihm das mal erklären zu können. Er sieht dich. Er sieht deine Situation. Und er weiß, was dir das Leben schwer macht. Er weiß auch, was dir Freude macht. Es ist ihm auch überhaupt nicht egal. Der Vater ist nicht weit weg. Er ist uns näher, als wir meist denken. Und dieser Vater im Himmel, der doch so nahe ist, lädt uns ein, es zu lernen, ihm zu vertrauen. Oh ja, immer wieder eine große Herausforderung, dieses Vertrauen. Aber er lädt uns ein, zu merken, er ist nicht weit weg und wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns auf den richtigen Weg führen wird. Und deswegen beten wir auch, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zweimal in meinem Leben habe ich die Gelegenheit gehabt, den Grand Canyon zu besuchen. Das erste Mal, als ich 12 Jahre war, so bald 40 Jahre her. Das zweite Mal jetzt vor 10 Jahren. Und als ich vor 10 Jahren da war, hat sich mein Eindruck von damals mit 12 Jahren einfach nochmal bestätigt. Ich könnte hier erzählen von dieser wunderschönen Landschaft, von den Steinformationen, von den Farben. Und du könntest vielleicht auch Lust bekommen, den Grand Canyon zu besuchen. Hätte ich mein PowerPoint, hätte ich euch vielleicht sogar Fotos vom Grand Canyon zeigen können. Da hätte man noch viel mehr Eindruck bekommen können, als was ich mit meinen Worten beschreiben könnte. Aber was ich schon mit 12 Jahren festgestellt habe, als ich am Rand von dem Grand Canyon gestanden habe, ist, auch die Fotos schaffen es nicht. Es ist so majestätisch, so, ja, unfassbar schön, dass auch die Fotos dem nicht gerecht werden können. Und man möchte einfach dastehen und diese Landschaft und ja, diese Herrlichkeit auf sich wirken lassen. Nun, wie komme ich vom Gebet zum Grand Canyon, vom Grand Canyon wieder zum Gebet? Wenn wir zu Gott kommen, wenn wir mit ihm reden wollen, ich weiß es von mir selber, es geht häufig sehr schnell, Herr, danke für diesen Tag und übrigens, ich brauche das und das und hier gibt es dieses Problem und kannst du dieses Problem vielleicht auch noch lösen? Siehst du, ich falle auch noch von einem Hühner runter, ja. Wir haben so viele Anliegen, die uns bewegen und wo wir sagen, Gott, ich muss dir erklären, was hier los ist und ich muss die richtigen Worte finden, auf dass du verstehst, wie wichtig es ist, dass du hier eingreifst und dass du die Sache veränderst zu meinem Gunsten. Aber wenn wir wirklich in die Gegenwart Gottes kommen, denke ich, werden wir merken, dass es manchmal wirklich ratsam ist, seine Gegenwart einfach auf uns wirken zu lassen. Das Wort ist nicht beschreiben können. Gemälde können vielleicht ein bisschen was zum Ausdruck bringen. Aber das ist niemals ein Ersatz dafür, dass wir wirklich in seine Gegenwart kommen. Und häufig ist es so, sehr häufig ist es so, dass wir gut beraten wären, erstmal einfach den Mund zu halten, seine Gegenwart auf uns wirken zu lassen, vielleicht mal zuzuhören, um es ein bisschen krasser auszudrücken, wir kommen nicht im Gebet zu Gott, um ihn voll zu labern. Wir sollen auch unsere Herzen öffnen, dass wir auf ihn hören. Es wird uns eine ganz neue Perspektive auf unser eigenes Leben, auf unsere eigene Herausforderung geben. Und nein, das heißt nicht, dass die Herausforderungen sich in der Luft auflösen werden. Aber dass er uns Kraft geben kann, mit diesen Situationen umzugehen, hat nicht nur mit einem Durchpowern zu tun, sondern dass wir eine neue Perspektive bekommen. Denn unser Vater, der im Himmel wohnt, hat eine andere Perspektive auf diese Dinge. Schließlich ist er ewig. Und er kann ganz anders an die Dinge rangehen. Und er will uns seinen Frieden geben, dass egal wie verrückt die Welt aussieht, er hat die Kontrolle dann nie verloren. Hiob war ein Mann in der Bibel, der dieses Phänomen der Präsenz der Gegenwart Gottes erlebt hat. Wenn man ins Alte Testament schaut, in diesem Buch, das nach ihm benannt ist, findet man da ganz zu Beginn, dass er in kürzester Zeit alles verloren hat. Familie, Reichtum, alles weg. Gesundheit, weg. Und dann kamen seine Freunde. Nun, die erste Woche haben sie es genau richtig gemacht. Die haben da gesessen und nichts gesagt. Aber danach haben sie angefangen, ihm zu erklären, was er alles Schlimmes gemacht haben muss, weil sie wussten ganz genau, wie Gott ist. Sie wussten ganz genau, wie er handelt. Und weil Gott so ist, wie sie es meinten, muss es sein, dass Hiob ganz schlimme Dinge gemacht hat, dass ihm so schlimme Dinge passieren. Und Hiob hat sich gewehrt. Er hat gesagt, nein, Leute, ich habe nichts davon getan. Ich habe nichts getan, was das jetzt verdient hätte. Und Hiob hat sich auch hinreißen lassen, ein paar große Reden zu schwingen. Und gegen Schluss fängt er an zu sagen, Gott soll hier runterkommen, Gott soll mich freisprechen. Gott soll euch erklären, dass ich unschuldig bin. Manchmal sollten wir aufpassen, was wir uns wünschen, weil wir bekommen es vielleicht auch. Im Buch Hiob, Kapitel 38, fängt Gott an, mit Hiob zu reden. Und ich lese jetzt nur die Verse 1 bis 4. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du, belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Und Gott setzt das fort und fragt Hiob, Wo warst du? Kannst du das erklären? Kannst du das auch machen? Und im Kapitel 40 kommt Hiobs Reaktion darauf. Ich lese einfach die Verse 3 bis 5. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, doch ich werde nicht antworten. Ein zweites Mal, doch ich fahre nicht fort. Geheiligt werde dein Name. Auch einer von den Stellen, wo wir uns wirklich mal durch den Kopf gehen lassen sollten, was das bedeutet. Und auch erkennen, dass es so ratsam ist, in Gottes Gegenwart zu kommen und seine Gegenwart einfach mal auf uns wirken zu lassen, seine Heiligkeit zu erkennen. Aber das heißt keineswegs, dass wir unsere Fürbitten nicht bringen dürfen. Das soll man so nicht verstehen. Aber verstehen, dass es für uns wirklich gut ist, mal einfach auch zuzuhören, wenn der Ewige spricht. Und deswegen beten wir auch: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In einem Buch über das Vaterunser hat der Schriftsteller Max Lucado erzählt, wie er und zwei seiner Töchter neue Schreibtische brauchten. Und die hatten überlegt, wo sie hingehen, und sie sind letztlich zu einem Laden hingegangen, wo man die Schreibtische nur als blankes Holz vorgefunden hat. Also nicht gestrichen oder sowas, nicht mal wirklich für die Auslieferung in dem Moment gedacht. Und die haben dann einen Schreibtisch ausgewählt, aber seine jüngste Tochter ist in Tränen ausgebrochen, als es hieß, dass sie ihren Schreibtisch an dem Tag nicht gleich mit nach Hause nehmen könnte. Nein, es muss erst gestrichen werden und das dauert eine Weile, bis sie dazukommen, also es wird noch 4 Wochen dauern. Aber Papa, ich wollte heute noch an meinem neuen Schreibtisch schreiben und malen und zeichnen. Ich würde das unbedingt heute noch erleben. Und er hat ihr nochmal erklärt und dies und jenes, und die haben noch ein bisschen rumgeguckt, und die Tochter ist nochmal gekommen und hat gesagt: Papa, ich habe mit meinen Armen gemessen, der Schreibtisch passt bei uns im Auto. Und nochmal ist sie gekommen. Letztlich, einen Schreibtisch haben sie ungestrichen mit nach Hause genommen. Und er hat gesagt, letztlich konnten wir das machen, dass wir den Schreibtisch einfach so an dem Tag mit nach Hause nehmen, weil mein Vaterherz wollte eigentlich genau das, was sie wollte. Ihre Bitte war nicht im Widerspruch zu dem, was ich für meine Tochter wollte. Nun, wenn wir beten, dein Reich komme, sollten wir nicht denken, dass Gott erst durch dieses Gebet auf die Idee kommt, dass sein Reich das Beste für uns sein wird. Sondern es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Gebets. Unsere Gebete gehen nicht darum, dass wir Gott überreden, dass er so denken soll wie wir. Sondern im Gegenteil. Unsere Gebete sollen darum gehen, dass wir es lernen, so zu denken wie er. Dass sein Wille in unseren Herzen wächst. Ja, dass wir wirklich eine Sehnsucht haben, dass sein Reich wächst und immer mehr sichtbar wird, auch in unserer Welt. Dass er verherrlicht wird. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir das, was Gott für uns schon will. Und es ist interessant, wenn man im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14 schaut. Dort steht: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns erhört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Hast du es je erlebt, dass du um etwas gebetet hast? Es ist so nicht geworden. Und du hast später erkannt, es ist eigentlich besser so. Nun, ich behaupte nicht, dass das in jedem Fall so ist, dass wir sagen, ach, es ist besser so. Es ist besser so, dass die gestorben sind. Das soll jetzt nicht flapsig verstanden werden. Aber es ist doch häufig so, dass unser Wille nur einen ganz kleinen Ausschnitt sehen kann. Aber wenn wir bitten, dass sein Wille geschieht, okay, ich greife ein bisschen vor, das ersten 14 Tagen, aber dass sein Reich kommt, dass seine Herrschaft über uns herrscht, dann wird unser Herz verwandelt. Wir werden ihm ähnlicher. Ich lade ihn ein, Herr über mein Leben zu sein. Herr über meine Ehe, Herr über meine Arbeit, Herr über meine Ängste und Sorgen. Sein Reich soll herrschend sein, überall. Vater unser, ich rufe zu meinem Papa im Himmel. Ich weiß, dass er den Überblick hat, den ich nicht habe. Und ich darf ihm vertrauen. Geheiligt werde dein Name. Ich schweige in meiner Seele und bestaune die Heiligkeit Gottes. Und dein Reich komme. Ich will das wollen, was er will. Denn er weiß, was für mich am besten ist. Ich möchte jetzt einladen, dass wir aufstehen und gemeinsam dieses Gebet sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.